Am Anfang dieses Jahres, diesem neuen Jahr, habe ich so nachgedacht über die Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich gehe ja in vielerlei Hinsicht mit der Bibel und manchem biblischen Wort für mich selber sehr ungebremst ehrlich rum und muss sagen, dieses Wort hätte ich mir in diesem Jahr so nicht gewünscht. Das ist eines der Bibelworte, von denen ich denke, die sind so schwierig, weil es ist so, wie soll ich es wahr sagen, wie soll ich es wahr ausdrücken, es ist so ein Wort, das für alles genutzt, gebraucht und missbraucht wird. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, da kommt oft raus, ich bin halt, wie ich bin und ich brauche mich nicht verändern. Ich würde ja gerne, aber ein bisschen glaube ich, aber mehr Unglaube ist dann da und ja, dann gibt es die anderen, die ganz aufgeweckten Theologen, die sagen, was ja auch stimmt, Glaube ist ein Geschenk von Gott und dann ist ja auch schon mal gleich der ausgemacht, der dafür schuld ist, dass ich nicht richtig glauben kann. Also wenn ich so viel Unglauben habe, dann hat einer mir nicht genug Glauben gegeben. So einfach ist das. So eine ganz eigentümliche Logik. Und mir ist aufgefallen, es gibt Bilder, die man an die Wand hängt und die man besser mit zwei Nägeln an die Wand hängt. Sonst hängen sie nicht richtig. Oder ein Nagel kann das Gewicht eines Bildes nicht tragen. Aber wenn die beiden Nägel eben nicht in der Wand sind, hängt das Bild schief. Und so ähnlich geht uns das und geht mir das mit diesem Wort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir brauchen zwei Nägel, die in die Wand gehören, damit die Geschichte und dieses Wort sozusagen gerade hängt. Nicht irgendwie so ausgewogen, im Sinne von am Ende weiß man nicht, worum es geht, sondern gerade und damit auch klar und damit auch deutlich. Worum geht es? Ich nehme uns mal lesend durch den Text mit und werde schon dabei euch einige Hinweise geben, damit wir möglichst die beiden Nägel gleich auch treffen. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, kommen vom Berg der Verklärung runter in die irdische Wirklichkeit zurück und treffen dort nun folgende Situationen. Jesus, Jakobus, Petrus und Johannes kamen zu den Jüngern zurück und sahen eine große Menge um die anderen herum, Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, Jesus, sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit den Jüngern? Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Bis hierhin ist von Können die Rede, nicht vom Glauben. Sie konnten es nicht. Darum geht's. Es ist jemand zu ihnen gekommen, um Heilung betend oder um eine Austreibung eines bösen Geistes, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sagte, O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten den Jungen zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange hat er das, dass ihm das passiert? Er sagte, von Kind auf. Und so oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich und hilf uns. Bis hierhin geht es also zunächst mal ums Können. Der Mann ist voller Verzweiflung. Ich weiß nicht, wie oft er wohin schon gelaufen ist. will das jetzt nicht zu weit ausmalen, aber man kann sich vorstellen, wenn man ein Kind hat, die Krankheit, die hier beschrieben wird, aus unserer heutigen Sicht wäre, sieht so ähnlich aus wie Epilepsie, wie auch immer die Herleitung hier in unserem Text ist, und Jesus widerspricht dem auch nicht, dass es hier um eine dämonische Belastung handelt. Und dieser Mann ist mit diesem Kind voller Verzweiflung, ich weiß nicht wo schon überall gewesen, jetzt kommt er zu den Jüngern. Jesus hat einen Ruf, seine Jünger haben einen Ruf. Und der Mann ist voller Vertrauen, dass die Jünger von diesem Messias, von diesem Meister Macht und Vollmacht haben, Ähnliches zu tun wie er selbst. Nämlich, dass er diesen Sohn frei macht. Aber sie konnten es nicht. Sie erleben also, dass sie es nicht können. Und sie haben wahrscheinlich mit ihnen gestritten und diskutiert, warum sie es nicht können. Ihr Meister kann es doch auch, warum könnt ihr es nicht? Und dieser Mann redet nun mit Jesus und spricht Jesus an und sagt, wenn du etwas kannst. In anderen Worten, wenn du das hinkriegst. Du bist der Chef von's Ganze. Wir kennen das manchmal, nicht? Wenn das irgendwie... Wenn der Stift das nicht hinkriegt, dann kommt der Geselle, und wenn der Geselle das nicht richtet, kommt der Meister. Aber dann muss es auch klappen. Jetzt kommt der Meister, und wenn du etwas kannst, so erbarme dich unseren, hilf uns. Wenn du etwas kannst, mach was aus Barmherzigkeit und Liebe. Mach was für uns. Jesus aber sagte zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und jetzt komme ich wieder auf meine beiden Nägel. Wir glauben beim Lesen der Antwort und beim Lesen der Schrift, dass Jesus zuallererst diese Antwort dem Mann gibt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass Jesus hier zunächst einmal etwas anderes sagt, nämlich etwas klarstellt. Und zwar zu seiner ganz persönlichen, eigenen Person, zu seinem Mandat und zu seiner eigenen Vollmacht. Das, was in der Gruppe der Menschen diskutiert wurde und was dort sozusagen im Raum stand, war, sie können es nicht. Die Jünger können es nicht, und mal gucken, ob es der Meister kann. Sie können es nicht, das steht im Raum. Und was Jesus hier gerade rückt, indem er sagt, du sagst, wenn du kannst. Und ich glaube, das ist zuallererst einmal eine Selbstaussage, also dieser, ich sage mal, der zweite Nagel ist, diese Selbstaussage Jesu ist, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt, Klammer auf, Klammer zu, und der bin ich. Denn offensichtlich geworden ist ja bei den Jüngern, dass sie es nicht konnten. Im Matthäus-Evangelium im Kapitel 11 lesen wir, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist sozusagen die Stelle, die wir kennen. Ein wenig davor sagt er, zu dieser Zeit fing Jesus an und pries Gott und sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, um dem der es offenbaren will. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und Paulus im Kolosserbrief schreibt dann, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das ist, wir könnten zwei Sachen sagen, das ist, was Jesus in den Mittelpunkt stellt. Oder Jesus stellt sich mit seiner Vollmacht und seiner Sendung in den Mittelpunkt. Indem er deutlich macht, mir ist, Matthäus am Ende, Kapitel 28, mir ist gegeben, wie geht es weiter? Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das wird nämlich wichtig, weil die Frage nämlich sonst auch wieder schief beantwortet wird: Wem vertrauen wir, dem, der alle Macht hat, oder dem, der ein bisschen was kann? Oder vertrauen wir dem, von dem man nicht weiß, ob er was kann? Jesus macht zuallererst deutlich, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und da setzt er zunächst einmal mit dieser Aussage diesen sozusagen umlaufenden Gewaber von kann er was nicht und so weiter, die eigentliche Person sich selbst in den Mittelpunkt und macht dann in der Antwort noch einmal deutlich, es geht nicht nur ums Können, sondern es geht ums Vertrauen, ums Glauben. Es geht um sich festmachen. Das griechische Wort Glauben ist sozusagen für Wahrhalten, Vertrauen. Das hebräische Wort für Glauben bedeutet eigentlich sich festmachen, ankern, sich verbinden. Hat mit Treue zu tun, zu jemandem halten, zu jemandem stehen. Der Herr ist mein Fels. Ja, diese Verbindung, dieses Gegründetsein, dieses Feste. Alle Dinge sind möglich dem, der sich festmacht bei mir. Dem, der vertraut, und zwar mir, dem Sohn Gottes. Ich glaube nicht, dass der Vater das alles verstanden hat. Gebe ich ganz ehrlich zu. Er hat es wahrscheinlich so verstanden, wie wir das auch auf dem ersten Lesen denken. Okay, das hat er mir gerade gesagt. Ja, war ja Tumult, das hat der Meister jetzt mir gesagt. Und vielleicht erst später kriegt man mit, das hat er nicht nur mir gesagt, das hat er auch mir gesagt, aber jetzt erstmal überhaupt verkündet. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist ein Verkündigungsinhalt. Das ist eine Proklamation, die Jesus in den Raum stellt. Und dann schrie der Vater des Kindes, und das ist so selten. Es gibt, glaube ich, keine Jahreslosung, die bisher ausgewählt wurde, in die geschrien wurde. Die wurden alle pietistisch salbungsvoll gelesen und zitiert. Eigentlich müsste man dieses Wort, wenn man es zitiert, schreien. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie hat er geschrien? Also nicht in Kammerton A, glaube ich nicht. Der hat voller Verzweiflung geschrien. Der hat, man könnte jetzt alles Mögliche, ich weiß nicht, lasst mal eure Fantasie spielen. Der hat vielleicht hysterisch geschrien. Der hat schmerzverzerrt geschrien, verzweifelt geschrien. Er hat um sein Leben und um das Leben seines Sohnes geschrien. Vielleicht ein Urschrei, bis die Stimme bricht, keine Ahnung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Wort ist wie eine Schiffsschaukel. Mal ist man oben, mal ist man unten. Mal glaube ich, mal glaube ich nicht. Mal bin ich stark im Herrn, mal geht's mir gut, mal singe ich Lobpreis. Und mal schwinge ich unten durch, wie ein Pendel auf die andere Seite. Unglaube, Zweifel, Fragen, Reserviertheit. Ich bin mir nicht sicher. Was bringt das ja? Allein wer fragt, glaubt nicht. Jetzt könnten wir so richtig die Latte nach oben legen, ja. Tun wir aber nicht. Diese Seite, beide Seiten sind in uns da. Und das Interessante ist, dass Jesus nun dem Geist gebietet, der ihn hin und her riss, den Jungen, dann lag er wie tot da. Das ist so ein Zustand der Erschöpfung, wenn Menschen von Belastungen frei gebetet worden sind, dann ist das so ein Zustand von völliger Erschöpfung, aus der man sie sozusagen hineinholen muss oder zurückholen muss in die Normalität des Daseins. Sie glaubten alle, er ist tot, aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Cut! Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die Mutter reagiert hat, als sie ihren Sohn gesund zurückbekam. Wir wissen nicht, ob die angefangen haben zu loben, zu danken, zu preisen, zu tanzen. Ist auch nicht erwähnt, eigentlich auch nicht der Punkt, auf den Jesus raus will. Interessant ist, wenn es doch so stark um den Glauben geht, wenn wir das so wie ursprünglich gern überliefert singen oder weitergeben und sprechen, es geht um den Glauben. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Dann ist doch auffällig, dass Jesus das überhaupt nicht weiter erwähnt in der Beziehung mit dem Vater, oder? Jesus geht nicht hin und sagt, geh mal nach Hause, mach einen Termin mit meinen Jüngern, in einem Monat gucken wir mal, ob der Glaube auch gewachsen ist. Und üb schön, damit es klappt. Macht ja Jesus nicht. Es geht also offensichtlich nicht um die Qualität und die Menge des Glaubens bei dem Vater. Es geht offensichtlich wirklich darum, dass Jesus zunächst einmal sagt, ich bin derjenige, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und mir ist alles möglich. Und die Frage an uns und an den Vater ist, wem vertraust du? Vertraust du dem, der willkürlich irgendwie, irgendwann, irgendwo, keine Ahnung wie, mal drauf ist und heilt? Oder vertraust du mir, dem Sohn des Vaters, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Ich glaube, hilf meinem Unglauben ist dann sozusagen jene Antwort, die zwei Wirklichkeiten in sich birgt. Ich glaube dir, dem Auferstandenen. Ich glaube dir, dem Herrn. Und wir wissen, dass das auch eine Gnade ist, werden wir es nicht ausführen, aber ich glaube dir, Jesus, meinem Herrn. Und nun geht es bei dem Hilf meinen Unglauben vielleicht um die Bitte, hilf mir in meiner menschlichen Existenz und meiner menschlichen Schwachheit an dir und bei dir und in dir zu bleiben. Das ist die Seite unserer normalen, ganz irdischen Existenz. Wir sind durch Christus Jesus erlöst. Amen. Und doch ist es so, dass unser Leben in unserer inneren Verbindung zu Jesus Christus immer wieder auch so Risse bekommt, brüchig wird, angefochten wird. Nachdem der Junge befreit wurde, geht Jesus mit seinen Jüngern nach Hause und als sie heimkamen, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Spätere Handschriften haben dann noch als Beten, durch Beten und Fasten. Beten. Beten, ein altes Lied heißt, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Wer mit Gott redet und hört, hat eine Beziehung. Wenn ich jetzt fragen würde, wie habt ihr euren Partner kennengelernt, wie seid ihr euch näher gekommen? Ah ja, dann sind wir mal essen gegangen, da kann man sagen, okay, wo wart ihr essen? Also, ich will auch meine Frau abschleppen. Was muss ich essen, damit ich eine Frau abkriege? Das ist völlig egal, was du isst. Du brauchst als meine Frau. Dann kannst du essen gehen, wo du willst. Versteht ihr? Wir haben manchmal so den Eindruck, die Äußerlichkeiten sind wichtig. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Wir sind essen gegangen und dann? Ja, dann haben wir geredet. Und dann haben wir noch mehr geredet. Und dann haben wir entdeckt, wir haben ähnliche Interessen. Und dann haben wir geredet. Wir haben telefoniert. Heute würde man sagen, wir haben geschrieben. Ja? Den jungen Leuten muss man heute beibringen, wofür ein Handy auch zum Sprechen ist. Ich muss meinen Kindern ständig schreiben, ihr könnt mich auch anrufen. Ansonsten wird eher geschrieben. Beten. Beten ist Reden, ist Austauschen, ist Hören, ist Gemeinschaft haben, ist sich interessieren für den anderen. Und wo ich das übe und tue mit Gott, wächst mein Vertrauen zu ihm, dass er segnet, indem ich durch ihn, wenn es dran ist, Vollmacht erlebe und Vollmacht empfange. Sie ist mir nicht verfügbar, aber sie erwächst aus einer vertrauensvoll gewachsenen und vertieften Kommunikation mit Gott, aus einer vertieften Beziehung zu ihm, meinem Herrn, aus dem Vertrauen, dass ich weiß, alle meine Sorgen sind bei ihm aufgehoben, auch meine Fragen, auch meine Zweifel. Solange ich damit zu Jesus gehe, glaube ich. Vielleicht ist einer der größten und stärksten Beweise für meinen Glauben, dass ich mit all dem, was mich so anficht und was meine Beziehung zu Gott bedroht und wo meine Zweifel an mir nagen, dass ich genau damit zu ihm gehe. Und indem ich das tue, wächst mein Vertrauen. Nicht in der Menge, sondern in der Gewissheit, dass ich angenommen, geliebt und wertgeschätzt und geachtet bin bei Gott, meinem Herrn, der alles kann, der alles in seiner Hand hält. Am Anfang des Jahres lade ich uns ein, diesen Schritt so zu wagen, sich klarzumachen, ja, ich glaube an Jesus, meinen Herrn, als Herrn und Erlöser, der mich gerettet hat, der für mich gestorben ist. Ja, ich glaube an ihn. Aber mein Fragen, mein Zweifeln, mein Scheitern, mein menschliches, zerbrechliches Unterwegssein ist aufgehoben, wenn ich damit zu dem gehe, der mich liebt. Und wenn ich mir nicht selber in die Tasche lügen muss, ich bin besonders stark oder versuche, mich selber wieder irgendwie vor Gott angenehm zu machen, sondern indem ich so, wie ich bin, zu ihm komme und bei ihm ruhe in seiner Hand. Damit euch diese Botschaft ein klein wenig visuell sozusagen haften bleibt, habe ich uns 6 Bilder mitgebracht, die allesamt etwas deutlich machen von dem, wozu ich euch einlade, nämlich am Anfang dieses Jahres eure Hand in die Hand des lebendigen Gottes zu legen. Weil er groß genug und stark genug ist, uns zu halten. Mich begeistern diese Bilder. Sie rühren mich ganz tief an, weil ich darin sehe, wie soll ich sagen, das Verhältnis zwischen Gottes großer Hand und meiner zerbrechlichen, kleinen, menschlichen Existenz. Nächstes. Große Hände, starke Hände. Kleine Hände, entspannt, offen. Das ist eines der schönsten Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Die Geschichte zu diesem Bild ist, es ist die Hand eines über 2 Meter großen Basketballspielers, den die Fotografin gesucht hat. Und es ist ein Frühchen, eine Frühgeburt, ich glaube knapp unter 3 Kilo. Und die Mutter hat, ist nicht geklebt, ist wirklich, dieses Kind hat in dieser einen Hand gelegen. Ich finde es so faszinierend, wie entspannt das Kind ist. Getragen, gehalten. Unser Leben in der Hand Gottes. Und das kennt wahrscheinlich jeder, der sein eigenes geborenes, neugeborenes einmal auf dem Arm hatte. Ich habe es probiert, als meine Mädels geboren wurden, ob ich es hinkriege, ob sie auf einen Unterarm gepasst haben. Ich war ganz glücklich, das hat geklappt. Und wisst ihr, es geht nicht nur darum, oder wie soll ich sagen, ich möchte euch auch mitteilen, die Freude Gottes, so wie die Freude des Vaters, der sein Kind so hält, die Freude Gottes zu erleben, dass ein Kind mit all seinem Mangel und seiner Bedürftigkeit, mit all seiner Zerbrechlichkeit in meiner Hand ruht, vertrauensvoll ruht und sich durch nichts aufschrecken und erschrecken lässt, sondern in der Hand des Vaters zur Ruhe kommt und lebt und atmet und schläft. Und ich glaube, dass das Gott auch Freude macht, wenn wir mit all unserer Zerbrechlichkeit zu ihm kommen und wenn wir uns einfach in seine Hand legen. Ich vertraue dir. Ich mache mich bei dir fest. Hilf mir, dass wenn ich unruhig werde, mein Herz wieder ruhig wird in dir. Hilf mir, dass wenn ich durcheinander bin, zu dir komme. Hilf mir, dass ich mich einfach fallen lasse in deine Hand.